England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Wenn Papa Ärger bereitet, dann nützt das meistens auch der restlichen Familie nicht. Das wissen wir bei Prinz Andrew, ehemals Prinz und jetzt nur noch Mountbatten-Windsor. Wie hat die ganze Geschichte seine immer noch an seiner Seite stehende Ex-Frau Fergie und seine beiden Töchter in Mitleidenschaft gezogen? Ist das nur sippenhaft oder was haben sie selber verbockt? Darüber reden wir im Britpod der aktuellen Folge. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Andy Englert, der Royal-Experte von Britpod und stellvertretende Chefredakteur der Freien Spiegel.
Was ist eigentlich seit dem Skandal um Andrew Mountbatten, ehemaliger Prinz Andrew und natürlich immer noch Bruder von König Charles, mit seiner Familie, sprich mit Fergie und den Töchtern passiert? Das wollen wir heute mal wieder unseren Königshausexperten Andy Englert fragen, seines Zeichens stellvertretender Chefredakteur von Frau im Spiegel und Frau im Spiegel Royal. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Sag mal, weißt du denn, wann man Fergie zuletzt in der Öffentlichkeit gesehen hat? Die soll ja irgendwo in einem Skiresort gewesen sein, sogar Werbung dafür gemacht haben. Was weißt du darüber?
Man hat sie in London das letzte Mal fotografiert, Ende September auf der Straße.
Letzten Jahres?
Ja, und sie hat im Dezember an der Taufe ihres jüngsten Enkels teilgenommen. Davon sind aber keine Fotos veröffentlicht.
Wer ist da schwanger gewesen? Welche der Töchter? Eugenie oder?
Man hat sie zuletzt gesehen. Öffentlich ist sie fotografiert worden von Paparazzi Ende September. Vorher war sie noch hochoffiziell auf der Trauerfeier für die Herzogin von Kent. Das war das letzte Mal, dass auch Andrew wahrscheinlich offiziell an seinem Termin teilnehmen durfte. Und schlussendlich wohl im Familienkreise Anfang Dezember 2025 bei der Taufe ihres jüngsten Enkels.
Gibt es denn irgendwelche Anzeichen, dass Fergie sich selbst von ihrem Ex-Mann losgesagt hat, mit dem die ja noch zusammen in der Royal Lodge gewohnt hat, bis der Skandal alles kaputt gemacht hat? Oder inwieweit sind sie und ihre Töchter denn jetzt in diesem Fall so verstrickt, dass man sagt, die können sowieso nicht mehr auftauchen?
Naja, fangen wir mal mit Fergie selber an. Fergie hat ganz klar als erwachsene Frau Kontakt zu Epstein gehabt und hat sich auch immer wieder Geld geliehen, wäre der falsche Ausdruck, sondern mal geschnorrt. Nicht nur schenken lassen heißt, ich nehme was an. Sie hat dann schon proaktiv auch irgendwelche Wünsche geäußert oder Summen genannt, zum Beispiel so um die 20.000 Pfund Sterling für die Dienste eines Mitarbeiters, die sie sonst nicht bezahlen könnte oder irgendwelche Schulden oder den Upgrade von Flügen für sich und ihre Töchter. Das muss man sich mal vorstellen. Etwa 14.000 Euro, relativ undezent eingefordert, am Tag, als Jeffrey Epstein zuvor aus dem Gefängnis entlassen wurde und unter Hausarrest stand.
Unvorstellbare Situation, wenn man sich das so im Genauen vorstellt. Was ich jetzt wieder in einer Zeitung mit vier großen Buchstaben gelesen habe, ist, dass Prinz William angeblich jetzt die Konten seiner Cousinen, nämlich Eugenie und Beatrice, den Töchtern von Andrew und Fergie, überprüfen lassen will auf irgendwelche Geldflüsse hin, die möglicherweise auch in irgendeine Richtung zu Epstein weisen könnten. Böse Gerüchte oder ist da was dran?
Man muss da mal unterscheiden bei der Kontoüberprüfung generell. Es hat ja nun auch Andrew mit einem britischen Finanzunternehmer offensichtlich eine Firma auf irgendwelchen Steuerparadiesen in Mittelamerika gegründet und betrieben. Betrieben hat es wahrscheinlich der andere, weil ich weiß nicht, ob ich das Andrew wirklich zutrauen würde. Da sind Zahlungen geleistet worden und sozusagen aus diesen Gewinnausschüttungen hat dann Papa auch mal je 50.000 Pfund Tochter 1 und Tochter 2 aufs Konto schicken lassen. Die Frage ist per se nicht illegal. Die Frage ist aber, was wurden da für Geschäfte gemacht? Ist das versteuert worden? Ich bin kein Experte im britischen Steuerrecht und diesen Dingen. Dann gibt's natürlich die Geschichte, die Mädchen haben sich natürlich auch von Epstein einladen lassen. Man ist dahin geflogen. Wie gesagt, ich habe es vorhin angesprochen, Mama flog mit den Töchtern dahin, um den lieben Jeffrey zu besuchen, der unter Hausarrest stand. Er kam gerade vorher raus wegen sexuellen Kontakts mit einer 13-jährigen Sexarbeiterin, nennt man das, glaube ich, heute, damals nannte man es Prostituierten. Die waren 19 und 20, also Beatrice und Eugenie. Die waren also sowohl in der Lage, 2008, 2009 sowas, das Internet zu bedienen, auch wenn vielleicht das nicht auf der Titelseite der London Times stand, waren ja Informationen über Epstein durchaus im Internet zu finden. Ich überlasse es dir als Kinderloser, als Vater von vier Kindern hier, Alexander, zu beurteilen, ob das besonders geschmackvoll ist, wenn ich zu so einem Menschen fliege mit meinen 19- und 20-jährigen Töchtern, wo man weiß, dass der
wegen solcher Vergehen gerade aus dem Knast gekommen ist, ja. Und vor allem muss man sich ja noch vorstellen, das ist ja auch bewiesen, dass Fergie, und das ist in den Unterlagen der Epstein-Files zu lesen, irgendeine Verwandte oder Nichte dem Epstein auch noch als Praktikantin oder Helferin anerboten hat. Womöglich hat sie dann wieder Geld bekommen und hat ein Opfer bewusst auch wieder zu ihm geschickt zum Missbrauch.
Ja, das kann man nicht sagen. Diese Nichte arbeitete in einer Galerie in New York. Die hat sich einmal mit Epstein getroffen, meines Wissens auf neutralem Boden. Epstein wollte irgendwie, dass sich die um seine Kunstsammlung irgendwo mitkümmert. Diese junge Frau, der war das nicht geheuer. Und das blieb bei diesem einen Treffen mit Epstein. Ob er dafür dann wirklich Fergie eine Prämie gezahlt hat, ist eine andere Geschichte. Da muss man jetzt mal sagen, da hatte jemand... Das war ja auch nicht die einzige. Ich denke mal schon, dass manche junge Frauen auch sehr früh gemerkt haben, was sie mit Epstein zu tun haben. Wir verstehen uns richtig. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass er sich mit den Töchtern von Andrew in irgendeiner Weise vergnügt hätte. Für wen auch immer das ein Vergnügen gewesen wäre, ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, das wäre ja theoretisch sogar legal gewesen. Die waren ja nun erwachsen. Epstein hat natürlich, das wissen wir auch, für solche Spiele sich No-Name-Mädchen gesucht. Das waren nicht die Töchter von irgendwelchen Millionären, Royals, Showstars. Mit wer da alles mit ihm verkehrt hat, die hat man irgendwo, ich sag's mal, gecastet auf der Straße, in der Shopping Mall, wo halt in den Vereinigten Staaten Teenager zu finden sind, rumhängen. Man ihnen auch Designertaschen geschenkt hat, auch Geld. $15,000 hat dann zum Beispiel mal Virginia Giuffre, das hat sie ja selbst gesagt, für Liebesdienste an Andrew bekommen eine unvorstellbare Summe. Da wären wahrscheinlich erstklassige Escort-Girls international über so ein Honorar erfreut gewesen. Man hat schon gewusst, wie man das macht. Und Epstein war so dumm auch nicht, dass er sich im Prinzip dann an diesen Mädels vergriffen hätte, die offenbar, wie man auch aus der Auswahl ihrer Ehemänner weiß, nicht unbedingt Interesse für sehr viele ältere Männer haben.
Bei der ganzen Epstein, Andrew, Fergie, Töchter und sonst was Geschichte vergisst man immer gerne eines. Ghislaine Maxwell war eigentlich eine der Schlüsselfiguren, warum Andrew überhaupt in Kontakt mit Epstein gekommen ist. Denn Ghislaine Maxwell war die Tochter eines ehemals pseudo-erfolgreichen Verlegers, der aber, nachdem er wohl in die Kassen seiner Mitarbeiter gegriffen hat, Selbstmord begangen hat, Ende der 90er Jahre. Und dann stand seine Lieblingstochter Ghislaine plötzlich allein als armes, reiches Mädchen da, die das nie verknust hat, dass ihr Vater so früh gestorben ist. Mittlerweile sitzt sie im Gefängnis, weil nachgewiesen ist, dass sie Epstein die ganzen Kinder zugeführt hat und die Gespielinnen und diesen ganzen Ring organisiert hat. Das ist mittlerweile gerichtlich ja erstmal bewiesen. Und trotzdem kommt die ganze Geschichte aus England. Und das Mädchen kam aus England, hat in Oxford studiert, Andy. Sie hat dort gelebt. Sie hat wohl den Kontakt für Andrew zum Königshaus hergestellt, weil es gab Bilder, und ich habe das in der Dokumentation gesehen, sie war mehrfach eingeladen, auch bei der Queen, hat dort die Händchen geschüttelt, hat sich unterhalten und war wohl eine ganz kluge Connectorin sozusagen. Ja? Oder was weißt du denn sonst über den Kontakt?
Das waren irgendwo, wie man so schön sagt, natürlich Partners in Crime. Die haben vielleicht auch irgendwo so eine Art Beziehung gehabt, das war wahrscheinlich die Beziehung auf Augenhöhe, die tatsächlich Epstein und Maxwell geführt haben, ja. Und das wären ja nicht die einzigen, die dann nicht mit monogamen Sexualleben über Jahrzehnte hinweg zufrieden sind. Wie weit die Obsessionen von Maxwell in der Hinsicht gingen oder ihre Obsession einfach war, Epstein jeden Wunsch erfüllen zu wollen. Das müssen sich andere Leute anschauen, forensische Psychiater vielleicht, ja, oder so weiter.
Aber wichtigerweise will ich damit sagen, man denkt immer, Epstein hat die ganzen Connections gezogen, auch nach England zu Andrew und Co., aber im Prinzip war das erstmal alles Ghislaine Maxwell, die ihm diese ganzen Superstars von Bill Clinton besonders was vorgestellt hat. Das muss man sich auch mal vorstellen, dass die so clever war. Und dafür hat er sie weiter in seinem Umfeld gelassen. Und irgendwann ist es eben auch zum Kontakt mit Andrew und dem Königshaus gekommen. Das war ja so weit gegangen, dass er selbst schon bei Empfängen im Buckingham Palace eingeladen war. Das muss man sich auch mal überlegen. Ja? So weit ist das. Und deswegen stellt er sich immer wieder die Frage, wusste King Charles III., damals noch Prince of Wales, wirklich überhaupt nichts, dass dieser Epstein ein faules Ei für die war und eine Gefahr eher fürs Königshaus, ne? Auch nach der Verurteilung und so weiter. Oder hält er einfach nur den Mund, um nicht noch schlimmer alles zu machen?
Zu Empfängen in den Buckingham Palace zu kommen, lieber Alexander, ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Solche Veranstaltungen gibt es für alle möglichen Menschen. In Idealfall Menschen, die sich um das Land verdient gemacht haben und Jahrzehnte in Charities gearbeitet haben. Das gibt's für ausländische Geschäftsleute, das gibt's für Diplomaten, es gibt's für Schauspieler, wie man es möchte. Dahin zu kommen, das ist noch nicht mal das große Problem. Natürlich kann man sagen, Maxwell war die Tochter eines einstmals milliardenschweren Verlegers.
In England.
In England. Erstens. Zweitens mal, sie hat natürlich die entsprechenden Schulen besucht. Und die entsprechenden Universitäten, über deren akademische Qualität oftmals gestritten wird. Aber eine Qualität haben sich normalerweise hervorragend. Man kriegt ein glänzendes Network und man lernt vor allem, das auszubauen. Darauf wird oft mehr Wert gelegt als auf die alten Klassiker, die neue Literatur oder was auch immer. Dann muss man sagen, Andrew war ja Botschafter der britischen Wirtschaft. Das heißt, er hätte damit, wenn er den Job richtig gemacht hätte, erstens den Absatz britischer Produkte oder die Geschäftskontakte britischer Firmen international fördern müssen und ausländische Investoren, welcher Form auch immer, zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Einlage von Geldern in britische Firmen, Banken und was auch immer bewegen müssen. Zunächst mal war Epstein ein zu diesem Zeitpunkt als Milliardär angesehener Finanzunternehmer, ein Investor, ein Wall Street High. Manche sagen ja, er war eins der Vorbilder oder das Maßgebliche für den Film Wolf of Wall Street, der, das muss man sagen, was ungewöhnlich eigentlich ist, von, wie man das so schön sagt, wirklich finanziell gesehen sehr weit unten kam und sich in relativ jungen Jahren da weit nach oben katapultiert hat. Das ist etwas, was man anerkennen muss. Und zunächst einmal hieß das jetzt, okay, das ist ein potenziell interessanter Kontakt. Normalerweise hätte wahrscheinlich auch kein Mensch, egal wie das Liebesleben von Epstein war, Anstöße genommen, wenn es geheißen hätte, Prinz Andrew damals noch und fünf seiner Begleiter haben im Waldorf Astoria Hotel in New York mit dem einen Business Lunch abgehalten und ihn gefragt, ob er vielleicht willens wäre, in Windkraftwerke vor der Küste von Devon zu investieren. Das wäre heute auch kein Problem im Nachhinein, weil das wäre der Job von Andrew gewesen und Epstein wäre zumindest ein potenziell richtiger Ansprechpartner gewesen. Das muss man jetzt mal sagen, das kann man Andrew nicht zur Last legen. Der Job der britischen Wirtschaft, und da kommen wir auch bis etwa 2011, war ein Job der Regierung und das war kein Job des Königshauses. Prinz Charles damals noch oder die Queen mögen da, wenn überhaupt, nur wirklich marginalen Einblick gehabt haben. Man hat sehr viel Wert gelegt, immer, dass sich das Königshaus, vor allem die Spitzenvertreter, nicht in die Tagespolitik, nicht in die Parteipolitik und sowas einmischen. Das wäre Politikern aller Parteien, insbesondere der zeitweilig in diesen Jahren vor allem regierenden Labour-Regierung, sehr missfallen, wenn man das Gefühl gehabt hätte, jetzt kommen da aus dem Buckingham Palace ständig die Mutter vom Sonderbotschafter und der Bruder und sagen, zeig mal dessen Reisepläne, zeig mal dessen Gästelisten, zeig mal dieses, zeig mal jenes. Nee, das wollen wir nicht. Da muss man es mal sagen, da flog Andrew auf vielen Dienstreisen auf eigenen Flügeln. Was dabei rausgekommen ist, wissen wir. Man muss jetzt auch mal sagen, das war ein erwachsener Mann zu dem Zeitpunkt, der so im Alter von 40, 50 war, teilweise auch noch älter, dem man das nicht anlasten kann, dass das jetzt der Bruder und die Mutter und was weiß ich nicht gewusst haben. Das muss man jetzt mal sagen, da würde ich jetzt hier keine Schuld zuweisen, weil die Gemengelage und auch die Hierarchien und Zuständigkeiten mir zu weit auseinander liegen.
Andy Englert, unser Königshausexperte, speziell auch für Großbritannien, weiß ja immer ein bisschen mehr als andere, auch in dieser ganzen Geschichte um Andrew, Fergie, die Töchter, um die es auch heute geht. Wenn man mal böse wäre, müsste man sagen, aus Sippenhaft heraus müsste diese Familie eigentlich das Land verlassen und woanders leben. Denn wo immer auch eine Fergie oder die Töchter hinkommen, dieser Hauch des Vaters mit Epstein-Files in Verbindung macht die eigentlich zu einer Persona non grata, ja. Weiß man denn, ob die Töchter immer noch gut angesehen sind in irgendeiner Veranstaltung der Royals oder sowas? Also hat da auch William irgendwo die Hände im Spiel, der entweder schützend die Hände über seine Cousinen hält oder sagt er auch mittlerweile, ist mir zu gefährlich, schauen wir mal, dass die irgendwann ruhig gestellt sind. Was gibt's da für Erkenntnisse?
Ich sage jetzt mal was Böses. Jetzt lassen wir mal die Westminster Cathedral in London. Was steht tatsächlich auf dem Papier? Manche Leute finden, was Fergie, die hat dann auch noch Epstein geschrieben, meine Tochter Eugenie kommt jetzt dann gerade zurück von ihrem Matratzensportwochenende. Sie hat dafür ein Verb benutzt, das man normalerweise in englischen Schulbüchern, mindestens zu meiner Zeit, nie gefunden hat. Wo man auch sagte, sehr komisch, solche Themen mit so jemand zu thematisieren. Man sagt, die 20-Jährige war jetzt gerade mit ihrem Freund das ganze Wochenende vor allem sich sexuell austoben. Aber warum, Alexander, das ist eine Frage, die ich dir stelle. Warum weiß man nicht, wo Fergie ist? Ich sag's dir, es gibt zwei Gründe. Erstens, Fergie ist nicht zur Festnahme ausgeschrieben. Es liegt kein Haftbefehl vor. Das glaube ich auch nicht, dass der kommt. Sie hat den angeschnorrt und angepumpt.
Und hat auch geschrieben, heirate mich. Das hat sie mehrfach geschrieben. Du wärst der Richtige, ich wäre die Richtige, ich bin frei. Nimm mich doch. Alles Mögliche hat sie dem geschrieben. Ja, kannst du alles öffentlich einsehen, ja?
Ja, kann ich öffentlich einsehen. Das kannst du ja nicht mal mehr Epstein anlassen, dass er Fergie nicht geheiratet hat. Sie kann ja nicht, ja und? Da kann man jetzt
aber sagen, ich will ja nur sagen, nach dem, was man weiß, kann die sich doch in London gar nicht mehr sehen lassen. Eigentlich in ganz England nicht mehr, weil noch nicht mal der Wurstverkäufer würde ja wahrscheinlich was verkaufen wollen mit der Historie.
Die Frage ist, hättest du überhaupt noch Geld, um den zu bezahlen?
Das ist auch eine andere Frage. Genau, frage ich mich auch, wovon lebt die denn? Gibt's da irgendjemand, der die mitfinanziert? Gibt's heimlich Geld vom Königshaus, damit auch die ihren Mund hält? Geschweige denn auch die Töchter? Das kommt einem ja alles seltsam vor.
Angeblich soll Fergie über Mittelsleute in den Vereinigten Staaten bei Verlagshäusern vorstellig geworden sein und angeboten haben. Sie könnte quasi auch so ein Buch mit ihren Memoiren anbieten, wie man es von Prinz Harry bekommen hat. Im Gespräch war und ist, dass diese Mittelsmänner, ich habe an den Verhandlungen nicht teilgenommen, ich würde allerdings die Informationen als durchaus ernst zu nehmen einstufen, mal einen Betrag von 2 Millionen US-Dollar ins Rennen geschmissen hätten. Was natürlich ein Bruchteil ist, also bei Harry geht man von 20 bis 30 Millionen bei Verkaufserfolg noch mehr aus.
Obamas haben über 40 bekommen, ja.
Ja, gut. Das ist jetzt vielleicht auch zeitdokumentarisch. So, was lernen wir daraus? Erstens mal, Fergie ist halt Fergie und auch entsprechend schlecht beleumundet international. Wir reden ja nicht von dem Garagenverlag irgendwo in Brooklyn, sondern wir reden von internationalen Verlagshäusern. 2 Millionen ist, wenn du nicht John Grisham bist, ein Riesenhonorar. Und da hat man gesagt, naja, Harry ist ja nun ein offizielles Mitglied des Königshauses. Der Enkel der Queen, der Sohn von Charles, der Bruder von William. Und das hat einfach damals anders emotionalisiert. Jetzt muss man auch sagen, man kann jetzt drüber diskutieren, ja, Harry mag vielleicht mal in jungen Jahren gekifft oder gekokst haben zum Selbstgebrauch. Mag eine lässliche Sünde sein vielleicht, aber das war's auch. Das war auch kein Straftäter in dem klassischen Sinn und auch im klassischen Empfinden. Und ich sage jetzt mal so, bei Fergie denken sich auch viele Unternehmen, nee, so viel pekuniären Erfolg wird uns die nicht bringen, dass es dem internationalen Ärger wert ist, Harry ein Forum zu geben. Aber okay, das hat zwar in England vielen Leuten missfallen, übrigens auch in Amerika. Du weißt, auch Leute, die bis aufs Blut zerstritten sind, die spielen nach außen hin die große Familie, vor allem wenn es dann dem armen Truthahn an den Kragen geht. Man nennt das dann, glaube ich, Thanksgiving. Und die sagen ja auch in jeder Serie, ich hab dich lieb, bevor sie auf die Toilette gehen und dann wiederkommen und dann sagen sie es wieder, dann gehen sie raus rauchen. Also das ist natürlich so die Apotheose der Familie. Das hat vielen Leuten nicht gefallen. Aber was will ich von Fergie? Und offensichtlich ein paar kleine schmutzige Erinnerungen. Man darf ja nicht vergessen, Es hat ja schon mal eine Dame namens Leslie Player, die hieß wirklich so. Die hatte ein Verhältnis mit Fergies Vater. Und dieses Buch, Die Windsors und ich, gucken Sie mal so bei Momox oder sowas, kostet wahrscheinlich nicht viel, weil es keiner wirklich ernst genommen hat damals. Hat damals schon alles erzählt, was weiß ich, dass zum Beispiel Fergie einen ganzen Raum mit Sachen gehabt hätte, die sie in irgendwelchen Hotels eingepackt hätte.
Geklaut hat.
Naja, was heißt geklaut?
Sind halt mitgenommen im
Koffer. Ja, also Aschenbecher, Gästeseife, Duschgel und sowas. Also ich sag mal nicht die ganzen Möbel. Und da standen auch schon jede Menge Sachen drin, die eigentlich damals, naja, ziemlich peinlich waren. Schlussendlich muss man noch mal eins bösartig sagen. Vor 20, 25 Jahren, digitales Zeitalter hin oder her, hätten sich die besten Paparazzi aus Frankreich, Großbritannien und aus Hollywood auf den Weg gemacht und hätten gesagt, die finden wir. Früher hast du mit solchen Fotos, da ging es der Printbranche auch noch wesentlich besser, hast du unglaubliche Summen gemacht. Erstabdruck, Zweitabdruck, exklusiv, weltexklusiv, fünfstellig, sechsstellig. In Pfund, Dollar, D-Mark, damals noch Schweizer Franken, völlig egal. Heute wird man sagen, ja, Fergie mit einem Kopftuch und einer Corona-Maske irgendwo auf der Straße in Akron, Ohio. Wer will denn das sehen? Ja, 50 Pfund würden wir geben für das Foto, mehr nicht. Und dann sagt der Paparazzo, der ist natürlich Unternehmer, das ist mir doch scheißegal, da warte ich lieber, bis Tiger Woods wieder einen über den Haufen fährt oder Britney Spears wieder besoffen irgendwo auf die Straße torkelt, mache ich mehr Geld damit.
Du siehst also, die Reiz- und Hemmschwelle, die ist etwas geringer geworden, um sich dazu animieren zu lassen, Fergie zu suchen. Jetzt sind wir also nicht weitergekommen mit Fergie. Mich interessiert am wirklichen Schluss jetzt noch unser lieber Prinz Harry mit seiner Meghan. Haben die sich jemals zu diesen Epstein-Files geäußert? Die leben ja nun im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, hätten auch Zugang, möglicherweise mal die Epstein-Files durchzuwühlen. Aber da habe ich bis jetzt noch gar nichts gehört, dass die beiden sich geäußert hätten, ne? Die machen doch sonst zu allem Kommentare.
Ich stehe ja nun nicht im Verdacht, deren größter Fan zu sein.
Ja, das ist wahr.
Aber jetzt muss man mal sagen, Meghan und Harry, bilde ich mir ein, haben sich auch irgendwo mal mit einer Solidaritätsadresse zugunsten der Opfer von Jeffrey Epstein geäußert. Das ist schön. Und es ist auch schön, dass sie ansonsten nicht sehr viel weiter ins Thema eingestiegen sind bisher. Es ist vielleicht auch besser, wenn Meghan Jeffrey Epstein nie getroffen hat, dass sie ihn nie getroffen hat. Und ich würde an ihrer Stelle auch nicht behaupten, dass ich ihn getroffen habe, wenn ich ihn nicht getroffen habe. Andrew hat zwar mit ihm zu tun gehabt, aber dass Harry über Andrew oder seine Cousine mit Jeffrey Epstein zu tun hatte, stieß ich völlig aus. Da ist auch nie was gekommen. Und zumindest muss man auch sagen, ich glaube nicht, dass Harry auch früher einer Person wie Jeffrey Epstein besonders nahe gekommen wäre oder den besonders toll gefunden hätte. Das ist mein subjektiver Eindruck.
Sind denn eigentlich diese Cousins und Cousinen, Harry und William mit Eugenie und Beatrice, sind die immer gut gewesen? War das auch so Fab Four in der Jugend? Oder, ich meine, jetzt werden sie nicht mehr viel Kontakt haben, aber was weiß man darüber eigentlich? Waren die mal fest und fix oder war das nie so eine große Nummer?
Man weiß, dass also ursprünglich mal William und Harry ganz eng waren. Und dass eigentlich William und Harry und bis heute auch vor allem William sehr eng ist mit insbesondere der Tochter von Anne, also Sarah Phillips und ihrem Mann Mike Tyndall. Wir wissen, den kernigen Sportler. Ja. Es ist ja nun so, Beatrice und Eugenie waren eigentlich immer sehr gut gelitten in ganz Großbritannien. Die waren bei vielen Society-Events eingeladen und so weiter und so fort. Und es geht ja nun die Geschichte, dass insbesondere William, das heißt also, er mag Beatrice, jetzigen Ehemann, Graf Mappelli Mozzi, schon aus dem Grund nicht, weil, Achtung, nicht lachen, William Fane von Aston Villa, das stimmt, ist, und der italienische Graf, nicht Fane von einem italienischen Verein, sondern von Arsenal London.
Ist nicht wahr.
Erstens. Zweitens mal, hat ausgerechnet William einen gewissen Dave Clark, das war der langjährige Freund von Beatrice, seiner Cousine vorgestellt, den er aus St. Andrews kannte, also Dave Clark, woher die Cousine kannte, ist logisch. Und das hat leider gematcht und die waren dann um die knapp 10 Jahre zusammen. William konnte aber Dave Clark, obwohl er ihn vorgestellt hat, offensichtlich nicht leiden. Er hielt ihn für einen amerikanischen Schwätzer und der ihm viel zu Chatterbox, nannte man es in Großbritannien, also eine Klatschbase eigentlich, viel zu vieles offenbar aus dem royalen Umfeld, wo auch immer weiter erzählt hat, nicht gegen Geld in Medien, sondern der einfach die Klappe nicht halten konnte. Es hieß also immer, insbesondere William hätte vor allem zu den Freunden und jetzt dem Ehemann von Beatrice ein gestörtes Verhältnis gehabt. Ich würde es jetzt mal so ausdrücken, besonders eng scheint das insbesondere nicht mehr. Und als Kinder waren auch altersmäßig vielleicht auch passender die Kinder von Prinzessin Anne immer näher an William und früher auch an Harry. Da muss man jetzt auch noch sagen, es gibt noch die Kinder von Prinz Edward. Aber das könnten biologisch schon fast die Kinder von William selber sein. Das ist auch ein anderes Verhältnis. Das ist eher ein Verhältnis, denke ich mal, wie Onkel und Nichten und sowas, als dass man jetzt sagt, das ist so Fab Four. Fab Four war ja ursprünglich mal William, Kate, Harry, Meghan in den ersten Monaten, bevor es dann zum Exit kam.
Zumindest wissen wir ja bei Harry und Meghan, dass Netflix den Millionenvertrag wohl nicht mehr verlängert hat, warum auch immer.
Naja, es hieß mal, bis zu 100 Millionen konnte der Kontrakt bringen. Irgendwie hat das nicht so gematcht. Und zuletzt wurde also einer der Spitzenmanager von Netflix zitiert, er redet nur noch mit Meghan, wenn irgendein Anwalt mit in der
Leitung
ist.
Unglaublich, nicht? Nachdem sie so zusammengearbeitet haben, aber scheinbar sagt er, er redet nur noch mit dem Anwalt wegen Meghan, weil die ihm das Wort im Mund umdreht und immer was Falsches rauskommt. Also er bezichtigt die quasi eine Querulantin zu sein. Ja?
Man hat sich vielleicht was Lustigeres vorgestellt. So, die zeigen ja bis heute die Kinder nur von hinten, nur mal den Fuß, das rechte Ohr und sonst irgendwas. Das, was natürlich Netflix gerne gesehen hätte, was du mal von den Osbournes sehen konntest, so hätten die sich eine Familiendoku von denen gewünscht. Ehrlich gesagt, ich weiß natürlich auch nicht, und das werden sich die bei Netflix fragen, ist er das 100 Millionen wert, wenn ihr Meghan, die jetzt nicht eine ausgewiesene Expertise dafür besitzt, zeigt, wie sie Orangenmarmelade macht. Mag sein, dass diese Marmelade offenbar auch in Kleinserien produzierte, bei irgendwelchen Liebhabern oder Internet-Weiterverkäufern, vielleicht auch mal sich ganz ordentlich verkauft hat. Aber ich zahle nicht, Netflix ist ein kommerzielles Unternehmen und nicht ein öffentlich-rechtlicher Sender, der den Kulturauftrag zu erfüllen glauben muss, dann ist das eigentlich kein Wunder. Man hat sich dann natürlich die schönen Einblicke ins Privatleben erhofft. Das funktioniert nicht. Da reichen offenbar nicht mehr 100 Millionen. Und es ist schon wieder so weit, sie reisen nach Australien, Harry und Meghan, dann gibt es schon mal eine Petition, wir zahlen gar nichts. Dann heißt es, nein, die zahlen alles selber, dann sagen die, ja, von uns aus, dann ist ja okay, aber sie müssen auch nicht unbedingt kommen. Also gerade auf diesen Territorien, wo man gesagt hat, die klassischen Windsors kommen da nicht so gut an, Australien, gefährliches Terrain, William und Kate fahren hin und räumen da ab und die Leute sind begeistert und selbst da reißen Harry und Meghan nichts, Netflix will nichts mehr mit denen zu tun haben. Ich glaube, Spotify war auch schon so ein Misserfolg.
Nicht, dass die am Ende nochmal normal arbeiten müssen, um Geld zu verdienen. Ne? Das muss man sich auch nochmal vorstellen.
Es gab ein sehr schönes, zum Abschluss noch, Comedy. Sie kennen vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Spitting-Image-Figuren. Und da gibt es also eines aus dem Britischen. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland je gezeigt worden ist. Wo also Harry immer versucht, wie er Geld verdienen soll. Er sagt, ja, ich gehe dann auf den Hollywood Walk of Fame und biete Touristen an, mit ihm Fotos zu machen. Also erstes zieht er dann die ominöse Party-Outfit mit der Hakenkreuzarmbinde an und dann sagt Meghan, nee, das soll er vielleicht nicht machen. Und er kommt dann am Abend nach Hause und hat $20 dabei. Und dann sagt sie, oh, hat doch einer gezahlt. Nee, sagt er, Harry, das ist von dem blauen Pokémon, dass ich aus dem Bild verschwinde.
Kann man nur noch so stehen lassen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ich danke ganz herzlich, lieber Andy England, bis zum nächsten Mal. Und wenn Sie weiter interessiert sind, schöne Geschichten zu lesen, dann lesen Sie mal Frau im Spiegel Royal. Hier und auch von Frau im Spiegel an sich ist Andy England der stellvertretende Chefredakteur mit vielen weiteren schönen Geschichten, auch außerhalb des englischen Königshauses. Dir einen schönen Sonntag und alles Gute. Auf Wiederhören.
Und das wünsche ich Ihnen natürlich auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und last but not least natürlich auch dir, lieber Alexander, und dir, lieber Klaus. Bis zum nächsten Mal an dieser sehr britischen Stelle.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.